Du warst ja gar nicht ansprechbar, nicht erreichbar, nicht hattet ihr Stromausfall?
Das ist so, ich war auf Klassenfahrt.
und die Handys wurden eingezogen, oder wie? Du bist ganz schön stockenglas. Hallo, erstmal aus Dresden.
Nee, das ist so ein
Stromausfall.
Jetzt leben wir in einem Land, okay, wo sowas selten vorkommt. Und nun habe ich das Problem, dass ich lange nicht im Büro war. Der Akku des Rechners, an dem das normalerweise ich das aufzeichne, ist dann irgendwie leer gelaufen. Das Internet steht auch nicht zur Verfügung, weil halt kein Strom da. Deshalb läuft das jetzt über mein Handy. Und da merkt man so ein bisschen, wie das Leben ins Stocken gerät, die Welt den Atem anhält, wenn das Internet...
Also machst du jetzt gerade ein Kerzchen an, holst eine Flasche Rotkäppchen raus?
Wir leben schon in einer sehr verfrickelten Welt. Oder? Wenn ich jetzt ein Rotkäppchen aufmache, dann geht es ja ganz zu Ende. Das würde ich davon absehen. Ich habe, apropos, mein Weinkühlschrank ist dann ja auch off. Ich weiß gar nicht, wie lange schon. Na gut. Also dann würde ich dann irgendwas da würde ich rausholen. Ich habe einen Weinkühlschrank im Büro, der jetzt ja quasi kein Kühlschrank mehr ist, sondern nur noch ein Schrank. Also irgendwas daraus würde ich nehmen.
Okay, aus lauter Verzweiflung dann letztlich. Wie lange ist denn das jetzt? Also Stromausfall hatten wir hier, glaube ich, seit Jahren nicht, oder Jahrzehnten wahrscheinlich. Also ich kann mich, als ich ein Kind war, da hat man es öfters. Aber jetzt mittlerweile, also wirklich, sehr dramatisch. Also
ich muss das einschränken, weil quasi neben meinem Bürogebäude ist eine Baustelle. Wird ein Haus gebaut und das war irgendwann die. Also die haben irgendwas da umgeklemmt, abgeklemmt, reingebohrt. Da war ich, als ich das Büro erreicht habe, war jetzt aber auch keiner irgendwie, der irgendwie draußen leuchtend stand, weil er die Stromleitung angebohrt hat, aber ja, Aufregung war.
Ja, wie auch immer. Aber schön, dich überhaupt wieder zu sprechen. Also du warst ja verschollen. Du warst
für
mich auch nicht greifbar. Ich hoffe, du nimmst mir nicht übel, dass ich, um die Taktung beizubehalten, also 2:12, 22. Dass
du fremdgegangen bist.
Nee, ich bin allein. Ich hab's allein gemacht.
Noch nicht mal ersetzt, sondern einfach ignoriert,
ja, genau.
Ausgeblendet.
Also ich hab überlegt, ob ich mir jemand anderes hinzuziehe, aber ich fand das Thema so prägnant, so spannend, so interessant, dass es, glaube ich, schöner war, das allein zu besprechen. Im Nachhinein überlege ich mir, hätte ich mir den Sven Niger, über den ich ja gesprochen habe und sein Weingut und der eigentlich sehr prekären Situation seines Weingutes, ob ich ihn nicht hätte hinzunehmen sollen, aber in der derzeitigen Situation, in der sich das Weingut befindet, war es für ihn halt auch wahnsinnig schwer, irgendwie ein Stündchen sich freizuschaufeln oder zwei Stündchen freizuschaufeln, um darüber zu reden. Ich hoffe, ich konnte die Message trotzdem rüberbringen und konnte es vermitteln. Wo warst du denn? Also es war ja, also ich weiß, wo du warst, aber der geneigte Hörer weiß nicht, wo du warst und warum du für, ich glaube, 10 Tage, du warst ja gar nicht ansprechbar, nicht erreichbar, hattet ihr Stromausfall?
Das ist so, ich war auf Klassenfahrt.
und die Handys wurden eingezogen, oder wie?
Und die Handys wurden eingezogen. Nein, tatsächlich, ich war, bei all die Dinge, die ich so betreibe, dienstlichermaßen sind ja tatsächlich immer so ein bisschen eine Klassenfahrt, weil ich ja durchaus mal mit meinem Team unterwegs bin und wir alle einen ganz guten Spirit haben und uns alle so grundlegend ähneln. Und ich war auf einer prominenten Regatta im Saronischen Meer. Und ja, also auf dem Wasser ist nicht immer so durchgehend empfangen, dann ist das alles doch alles sehr herausfordernd und doch auch viel zu tun und hat mich alles sehr eingenommen. Und danach bin ich gewesen auf einer Oldtimer-Rallye, die ebenfalls Klassenfahrt-Attitüde, also auch seitens der Teilnehmer, weil ich die alle schon kenne und wir seit 10, 11, 12 Jahren irgendwie da zusammen Späßchen veranstalten. Und das ist gar keine Zeit. Da geht's früh morgens los und dann wird gedreht und gemacht und getan. Und das ist sehr challenging. Und abends ist einfach auch dann wird jeweils werden immer sehr, sehr große Gläser befüllt und da waren keine Kapazitäten mehr
zu reden.
Das klingt, nein, das ist bei beiden Veranstaltungen war das so, das findet einmal im Jahr statt und dann man kennt sich natürlich und alle freuen sich da drauf und das ist so, man ist da so, wird da so vereinnahmt. Da war da links und rechts, da war kein Platz für dich, Silvio.
Da denkt ja jetzt jeder, der das hört, was für ein Scheißleben. Also es ist ja wie bei mir als Sommelier, wenn du da in der Weltgeschichte umherfährst und hier Weinchen probierst, da dir ein Weingut anschaust, durch die Weinberge spazierst, abends dann noch ein Essen, denkt ja auch jeder, boah, das wäre ja mein absoluter Traumjob, aber es ist Arbeit auch. Also es ist für dich wahrscheinlich auch Arbeit, oder? Also es
Nein, das ja.
Oder ist das nur
es ist ein Traumjob. Fun. Also es ist ein Traumjob und ich würde jetzt tatsächlich lügen, wenn ich sagen würde, das ist alles so übel. Nee, das ist alles ganz großartig. Mhm. Und ich freue mich auch. Nur bin ich auch ein Mensch, der so latent Hummel, also mein Großvater sagte mir, ich habe Hummeln im Arsch. Das ist auch schon so. Und dieses Los in die Welt und neue Leute kennenlernen, neue Situationen, was erleben. Ich mag auch diese, so ich mag Flughäfen, also zugegebenermaßen mehr die Lounges, aber ich mag Flughäfen, ich mag Bahnhöfe, wo so Bewegung ist, wo sich Getriebene mischen. Ich mag das Reisen auch, also gar nicht so, dass ich am Ziel ankomme, sondern der Weg ist, finde ich, für mich viel inspirierender, weil ich da, es klingt jetzt seltsam, aber so zur Ruhe komme. Mhm. Weil dann bist du unterwegs, dann gibt's auch nichts anderes mehr, ne? Und dann all der Ballast fällt weg und dann freue ich mich, dann kann ich mir mal irgendeine coole Zeitung oder ein cooles Buch irgendwie kaufen oder mitnehmen, was auch immer. Kann meine Gedanken, also ich lese dann immer so, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Seiten und dann fallen mir wieder so Sachen ein, dann habe ich Ideen. Und insofern ist das Reisen für mich wahnsinnig inspirierend und Bogen zurück zum Job. Das ist der Job, den ich machen wollte. Auch als meine Frau und ich uns kennengelernt haben, habe ich gesagt, du weißt so, ich mache alles mit, aber ich muss ab und an zum Spielen raus. Ja, und das ist auch, natürlich, weißt du alles selber mit 2 Kindern und so weiter, das ist alles Frickelkram, dann das zu organisieren. Aber auch da kann ich wieder mal meinen Job nicht klagen. Es gibt dann schon irgendwie die Möglichkeit, dann sich auch Unterstützung, so strukturelle, organisatorische Dinge irgendwie zu haben, dass man jemanden hat, der einem zu Hause hilft. Das bringt Gott sei Dank der Job mit sich. Aber das ist alles nicht so einfach, auch das miteinander alles so hinzukriegen. Aber wir kriegen das hin und alle sind happy. Und am Ende ist es so, wie hier meine Rolle beim Podcast. Ich bin der die vielen lustigen Geschichten erzählen kann. Ja, das gilt eben auch für meine Kinder, die sich eben auch freuen. Und denen kann ich eben auch ganz viele Orte auf der Welt zeigen, die toll sind, weil ich mir die eben vorher schon mal angeguckt habe für sie. Und insofern haben da alle was davon. Oh. Weißt du, ich bin gut gelaunt und glücklich und froh. Meine Frau ist froh, dass ich froh bin. Ich bin froh, dass sie es aushält. Und den Kindern kann ich launige Geschichten erzählen und die an fetzige Orte entführen.
Und Reisen bildet und Reisen hält so richtig open-minded. Also das durfte ich auch zu der Zeit, als die letzte Podcast-Folge war und ich dann eben auch mit dem Sven Niger telefoniert habe, eben auch erfahren, weil mich trug es nicht so weit weg wie dich, sondern in die Pfalz. Wir hatten eine extrem interessante Probe, also neben anderen Proben, die wir dort auch hatten, weil es war so ein Sommelier-Treffen, was ich dort hatte, aber am Vortag eine Einladung zu einem nicht nur mir sehr bekannten, aber mir sehr vertrauten Weingut, das Weingut des Ökonomierates Rebholz, kennst du ganz bestimmt, ist in Siebelding in der Pfalz. Und
ich finde auch, die Pfalz ist eine Reise wert. Pfalz ist immer so ein bisschen unterschätzt.
Überhaupt nicht. Nein, Pfalz ist allgegenwärtig und wenn du es nicht auf dem Schirm hast, ist das dein eigenes Problem. Also die Pfalz ist für mich so ein
Meinst der. Meinst du nicht, dass die Menschen dann doch eher dazu neigen, irgendwie ins Ausland zu fahren, als sich ihr eigenes Land?
Das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Also da kannst du aber neben der Pfalz auch das Badische und den Rheingau, der wunderschön ist, also auch in seiner Verschlafenheit wunderschön ist. Das Rheinhessische, du kannst ja alle Weinbaugebiete nehmen. Also selbst die jetzt langsam wieder neu erstehende A oder was ich auch gar nicht so uninteressant finde, ist Sachsen. Also jetzt meine neue Heimat, deine alte Heimat mit Dresden und Umland. Oder
Zwischenheimat möchte ich hier
betonen. Jawohl. Oder Saale und Also es gibt ja 13 Weinanbaugebietsmöglichkeiten, hier Reisen zu tätigen. Und wenn du rein vom Gefühl und rein vom Image, von der Wahrnehmung, das Nims ist seit 30 Jahren, was ja auch gar nicht wenig ist, die Pfalz ganz weit oben. Also in jedem Bewusstsein, sowohl vom Reisegefühl, wenn du die Weinstraße nimmst, ist wunderschön lang zu fahren, also von Norden nach Süden oder Süden nach Norden. Das mit dem Cabrio im Sommer Geschenk, also eben auch den kulinarischen Ansatz dabei und also nee, muss ich dir widersprechen, ist dein persönliches Problem. Du solltest mal wieder in die Pfalz fahren, solltest dich da rehabilitieren. Vielleicht lade ich dich mal ein. Aber eben auch im Gesamtbewusstsein.
Also vielleicht, so leichte Anführungsstrich.
Na, ich habe vor zwei Folgen so viele Einladungen ausgesprochen. Ausladungen eingesprochen. Nee, Einladungen ausgesprochen. Ja. dass ich da langsam eben auch schauen muss, wie ich die realisiert bekomme. Also weil ich ja auch jemand bin, der ganz gerne Wort hält. Und ungern einfach immer sagen möchte, los, machen wir und dann das nicht realisieren kann. Also es kommt eins nach dem anderen, damit du mir auch bei Laune bleibst und auch gelegentlich mit mir spielst. Wie auch immer, war ich in der Pfalz. Und
das war eigentlich ein Kompliment, oder? Ich habe die ein oder andere, ich habe so ein feuchtes Auge.
Ach schön, toll. Das ist wahrscheinlich reicht dein Akku deines Handys jetzt nicht, um mir noch ein Bild zu schicken.
Ja, Akku, also, Handy-Akku, so rum. Der ist voll. Ich bin diese Mörder-Powerbank, die mir so ein bisschen, also die so ein bisschen, also in der Powerbank, die einen Rechner lädt, ne?
Das ist schon nicht schlecht, ne? Größer.
Die fühlt sich brutal warm an. aber gut, ich beobachte das hier. Wenn ich so langsam entschwinde, ne, dann verdampft das.
Könntest du ja auch ergänzend benutzen, wenn du auf deinen Reisen dann unterwegs bist und dich dann da draufsetzt. Also es gleich als kleinen Ofen mitbenutzen sozusagen. Das hatte ich mich ohnehin gefragt. Also als du mir geschrieben hast, wir haben Stromausfall, kein Mist. Was machst du, wenn du irgendwo in Usbekistan unterwegs bist, was dir oder irgendwo in Südwestafrika? Da ist ja auch nicht überall Strom. Also wenn einer da eine Lösung finden sollte, dann du. Also, und du hast ja eine Lösung gefunden. Also da so eine Powerbank hat ja nicht jeder um die Ecke liegen.
Nee, aber wenn ihr jetzt explizit in solche Länder reist, also ich bin gerade dabei, eine Reise nach Sierra Leone zu planen, dann weißt du ja, was kommt, dass du anders autark dich organisieren musst. Kommt ja darauf an, wie du da reist, ob mit Auto oder nicht. Mit dem Auto ist es ja immer alles relativ entspannt, wenn es gerade Strom betrifft, weil da kannst du hast ja ein Motor, ein Generator quasi, eingebaut ins Auto. Aber ja, mein Job ist es, irgendwie einen Plan A, B und eben auch C zu haben. Absolut.
Und jetzt MacGyver-like dann wahrscheinlich irgendwie eine...
MacGyver-Lusche. Streichholzschachtel und
genau.
Schmeißer Taschenmesser und schon hat er eine Atombombe gebastelt.
Ja, genau. Und Kaugummi noch dazu.
Ach, Kaugummi, stimmt. Kaugummi war auch mal wichtig.
Wie auch immer, war ich in der Pfalz. Lass mich mal den Bogen zu Ende spannen. Bei der Familie Rebholz.
Ein schöner Buchtitel. Ne? Ich war mal in der Pfalz. Nee.
Darf ich? Nein, überhaupt gar nicht. Nein, ich bin immer noch am Lachen. Das Wetter ist zu schön, um hier angespannt zu sein.
Das ist eins, was mich hier auch freut, in Hamburg die Sonne scheint. Schweinekalt, aber gut. Also du warst also in der
Pfalz. Witzigerweise, das ist ein so Unjahr. Also das ist ja das Jahr, das seit der Wetteraufzeichnung, das den kühlsten April hatte. Also letztes Jahr den wärmsten April seit der Wetteraufzeichnung, das haben wir, glaube ich, auch schon zum Thema gemacht. Und dies Jahr der kürze April und es ist unfassbar, wie spät die Natur hier im Osten. Im Westen ist sie weiter, das empfand ich als sehr wohlwollend, aber hier ist echt kaum irgendwas grün und es kommt so langsam, also es ist, das Jahr ist verrückt. Wie gesagt, ich war in der Pfalz.
Du warst also in der Pfalz?
Ich war in der Pfalz und war eingeladen zu einer Probe Chardonnay vom Ökonomierat Rebholz und die aktuelle deutsche Weingeschichte basiert ja auf Menschen wie der Familie Rebholz. Das wurde mir dann wieder einmal verallgegenwärtigt und so richtig bewusst. Wie lange ich schon in dieser Weingeschichte umhertümpel, zum anderen, aber welche Riesen, nicht nur Meilensteine dort bewegt wurden, sondern was allein diese Familie in ihrem Leben alles bewegt hat und wie man es geschafft hat. Ich erinnere mich an meine ersten Tage in der Weinwelt, als man davon träumte, den deutschen Wein wieder aufblühen zu lassen und zu alten Ehren zu führen. Wie man das in der Tat geschafft hat und was man dort alles bewegt hat. Zu probieren gab es dort, das war Anlass dieser Einladung, eine Vertikale. Vertikale, weißt du, kennst du, ne? Vertikale, also eine Zusammenstellung verschiedener Jahrgang aus 30 Jahren Chardonnay, die dort verkostet wurden. Und es gibt ja so einen legendären Wein bei der Familie Rebholz. Das ist der Chardonnay R, der 1900, 1990 das erste Mal abgefüllt wurde und in dem Verkauf war, 1988 gepflanzt wurde. Ich hatte da auch völlig falsche Zahlen auf dem Schirm, witzigerweise. Ich hatte irgendwie, dass der 87 gepflanzt worden wäre und 89 das erste Jahr war. Aber 90 war das erste Jahr, was in ganz kleinen Mengen abgefüllt wurde. 91 haben wir probiert, 91, 96 und so weiter. Also es wurden 10 Jahre exemplarisch aus diesen 30 Jahren herausgelöst. 1990, wie gesagt, das erste Jahr, 30 Jahre, wäre die Verkostung ja eigentlich 2021 beziehungsweise 22 gewesen, um eben ein aktuelles Jahr dort mit einzubauen. Corona hat da mehr oder weniger das verschoben oder hat das eben platzen lassen, den damaligen Anlass. Und jetzt wurde das eben wieder aufgenommen. Es gab verschiedene...
Was heißt platzen lassen? Die haben nicht geerntet?
Oder? Nee, wegen Corona fand diese eigentliche Abfolge 30 Jahre Chardonnay nicht statt. Also, dass man die Verkostung durchführte, weil man sich damals jetzt eben nicht treffen durfte. Okay. Und deswegen ist es jetzt ein verzögertes... ein verzögertes Jubiläum sozusagen gewesen, wo man diese 30 Jahre verkostet hat. Damit man eben nicht 30 Jahre nebeneinander probieren muss, gab es eben diese exemplarischen 10 Jahre. Und ich fand das unfassbar spannend, zum einen, wie sich ein Stil gefunden hat, also wie man in den ersten Jahren so ein bisschen umherexperimentiert hat und das immer fokussierter hin zu dem jetzigen Chardonnay eher wurde und es war wahnsinnig interessant. Also dann eben auch die Erläuterung zum einen vom Hans-Jörg Rebholz, also dem Winzer, der das Weingut von seinem Vater dann mit damals 19 Jahren übernehmen musste, hin zu seinen jetzigen Söhnen, dem Valentin und den Hans Rebholz, die das mit Bravour übernehmen. Es ist ja jetzt gerade in der gesamten Weinszene, also bei diesen High-End-Weingütern, ein ganz, ganz starker Generationswechsel zu spüren. Und bei manchen ist es nicht einfach. Bei anderen, wie jetzt bei den Rebhölzern, findet es wahnsinnig... Holzens, genau. Findet es wahnsinnig harmonisch statt. Und das sind ja Zwillinge, der Hans und der Valentin, die gehen also so konform miteinander um, also sie ergänzen sich so wunderbar, das ist großartig. Und wie eben auch der Papa oder die Mama das in deren Hände legen können. Also es war ein richtiges Familienerlebnis. Es war großartig. 20 Leute waren, glaube ich, roundabout dort, die mitverkostet haben, Kollegen, Journalisten, die die Rebhölzer über Jahre, Jahrzehnte begleitet haben. Und was ich eben toll fand, waren die Erläuterungen. Also, dass man sich eben auch wieder vergegenwärtigte, dass damals vor 30 Jahren einfach alles anders war. Also es war eine Weinwelt, die sich langsam wieder angefangen hat zu finden, wo man mit dem Zustand, der damals existierte, überhaupt nicht zufrieden war. Also, dass der Wein verramscht wurde, dass er billigst verkauft wurde, dass man erahnt hat, dass man großartige Weine erzeugt, teilweise eben ein, zwei Produzenten schon durchaus auch international akzeptiert wurden, aber das Gros eigentlich überhaupt nicht wahrgenommen wurden, wo sich eben alte Namen wie Bassermann, Buhl, Böcklin-Wolf wieder neu finden mussten in der Pfalz, wie andere, die auf Geschichte zurückblickten, spürten, dass da ganz viel Kraft und ganz viel Energie in den Weingütern steckt, sie es aber nirgends anbringen oder eben auch teilweise nicht darstellen konnten, wo Weingüter wie Weil sich komplett neu aufstellen mussten, wirtschaftlich teilweise nicht tragbar waren. Wo man an der Mosel merkte, man macht einzigartige Weine, aber die Preise, die dafür aufgerufen wurden, also 97 für, keine Ahnung, eine Spätlese, 3 Mark damals noch, aber man produzierte eben einzigartige Weine, die ohnegleichen weltweit sind. Und da dann eben auch ein Hans-Jörg Rebholz hinging und eine Rebsorte wie Chardonnay nach Deutschland gebracht hatte. Es war einer der ersten, die den Chardonnay in Deutschland angepflanzt haben. Und zwar der erste in der Pfalz, der den Chardonnay in einem Versuchsanbau anpflanzen durfte und probieren durfte, wie diese Rebsorte sich in Deutschland bewährt. Also er musste es damals dann eben auch mit einer Vergleichsrebsorte anpflanzen, also in einem Weinberg eine Zeile Chardonnay, eine Zeile Weißburgunder, eine Zeile Chardonnay, eine Weißburgunder und so weiter. Mhm. Und über eine gewisse Zeit dokumentieren, warum eben diese Rebsorte eine Daseinsberechtigung in Deutschland hat. Und hat das eben mit viel Bravour. Kennst du den Wein? Oder kannst du parallel googeln?
Ich hätte erst noch mal eine andere Frage. Ich meine, ist doch, wenn dann darüber gesprochen wird, reden wir ja auch von 30 Jahren, um jetzt mal beim kalten April zu bleiben oder auf den zurückzukommen, Wetterbeobachtung. Gibt es denn da auch so eine Essenz dessen, wie sich das entwickelt hat? Weil wenn er das dokumentiert, muss doch auch das ja ein großes Thema für ihn sein.
Ist auch ein Riesenthema. Also damals eben auch den Chardonnay auszuwählen, unter anderen Gesichtspunkten, als er heute Bestand hat oder als er heute eine Daseinsberechtigung hat, auch mit anderen Ansätzen. Und dann eben auch die Frage zum einen, warum Chardonnay? Die Geschichte des Chardonnays selber, ist dir das geläufig oder ist dir das bekannt?
Ja, aber nur weil es mir bekannt ist, heißt es ja nicht, dass das
den anderen auch bekannt ist.
Habe ich mir erlaubt, im Nebenbei hier in meinem das Internet zu bemühen. Mhm. Also insofern bitte gerne.
Also ich finde, wenn du das Internet bemüht hast und dir das Etikett vor Augen führst, das hat ja dieses, es ist ja völlig losgelöst von den üblichen Etiketten des Weingutes, weil die sind ja so ein bisschen so handgeschrieben und sehr, sehr natürlich gehalten. Es ist ja so eigentlich ein regelrechtes Naturweingut, insofern nicht, dass es mittlerweile ja, aber damals noch nicht biodynamisch zertifiziert ist oder biodynamisch gearbeitet hat, sondern dass es niemals zugezuckerte Weine abgefüllt hat oder niemals, ich sag mal in Anführungszeichen, ein bisschen ketzerisch manipulierte Weine abgefüllt hat, sondern immer sehr naturnah gearbeitet hat und so eben auch dieses Etikett sehr naturnah. Mit dem Chardonnay-Etikett wollte er aber andere Wege gehen, hat eben dieses schwarze Etikett ins Leben gerufen mit diesem Doppel-R. Da drauf mit dieser Schattierung dabei, dem Chardonnay. Und das Amüsante ist dabei, dieses Etikett, das ist jetzt 30 Jahre alt, das ist nach wie vor so zeitgemäß. Also es sieht so modern aus, was für die Weitsicht eben spricht. Also das fand ich so richtig mindblowing, also mir selber dann eben vor Augen zu führen, wie was für ein Visionär er damals schon war und schon eigentlich immer war. Und eben Chardonnay. Also Chardonnay ist ja eine der spektakulärsten, interessantesten Rebsorten, die es auf dieser großen, weiten Welt gibt. Und die ein wahnsinniges Auf und Ab letztlich durchgemacht hat. Das Interessante ist, wenn du Chardonnay in die Suchmaschine, egal in welche Suchmaschine eingibst, ist es wahnsinnig langweilig, was du dort präsentiert bekommst. Also du bekommst schon die Herkunft dargeboten, also dass es ein Kind letztlich aus zwei sehr prominenten Rebsorten ist, also die Vaterrebsorte ist Gaze Blanc. Gaze Blanc ist ja so mehr oder weniger der Casanova der Weinwelt, also ich glaube es gibt 60 sehr prominente Rebsorten, wo er die Vaterrolle übernimmt. Uns bekannt mehr als weißer Heunisch. Es gibt leider viel, viel zu wenig Weingüter, die nach wie vor einen Heunisch anbauen, weil es eine absolut unspektakuläre Rebsorte ist, die eigentlich nur sehr saure und sehr dünne Weine erbringt. Aber meistens ist es eben der Strukturgeber in einer Rebsortenkombination. Und die Mutterrebsorte ist eben der warmweiche Pinot Noir, der eben die Harmonie in diese Kombination,
wie das der Amerikaner nennt,
genau, hineinbringt. Echt, habe ich noch nie gehört.
Peinet Neuer. Ich habe da ganz viele Sachen gehört, die der Knaller sind. Also Peinet Neuer finde ich stark.
Wow.
Five Clicket finde ich noch ein bisschen besser.
Ja, den hast du schon öfters gebracht.
Den habe ich schon gebracht.
Ja.
Naja, und was ich schon immer wieder, ist der Sauvignon Blanc.
Okay, dann weiß ich nicht, in welchen Gegenden Amerikas du unterwegs bist. Wahrscheinlich die, auch keine keine Suchmaschinen haben oder mit Sprachausgabe. Apropos Suchmaschinen,
ja, es gibt ja keine Nation auf der Welt, so wie die Deutschen, die bemüht sind, alles stets richtig auszusprechen. Also ein Amerikaner und ein Franzose schert sich einen Scheißdreck darum, also der Durchschnittliche, wie das im Original, im Französischen oder wo auch immer das Wort herkommt, das so auszusprechen. Es wird so ausgesprochen, wie man das eben aussprechen würde, wäre es die eigene Sprache.
Würde ich absolut dementieren, weil Mallorca und Expresso sind absolut prominente Beispiele dafür, dass nicht wirklich alle Deutschen sich in irgendeiner Form darum bemühen, es irgendwie einigermaßen.
Bin ich bei dir, aber das, glaube, das trifft, geht ja, ist so eine Bildungsschicht. Also man merkt das sehr, sehr gut an den, dass die Deutschen haben im Prinzip die größte Industrie, was die Synchronisation von Filmen betrifft. Also es gibt, also das Bemühen, das also auch also so perfekt wie möglich, da ist ja ganz viele Länder, also kommt ein englischer Film ins Kino, dann gibt es im Bestfall Untertitel oder wenn auch, oder eben gar nichts. Oder es gibt Länder, da gibt es, was weiß ich, in Russland oder so, da gibt es einen Sprecher, also inzwischen nicht mehr, aber früher war das, da gibt es einen Sprecher, der den ganzen Film kommentiert. Also jetzt da links im Bild sitzt eine Frau, die sagt, du bist doof, ne? Also so in der Art. Und wir synchronisieren die ja komplett mit jedem, mit allen Geräuschen, mit allen Stimmen, mit wirklich wahnsinnig hochwertigen Schauspielern. Das ist ja eine riesen Maschinerie und unser Bedürfnis, das alles perfekt zu machen, ist schon relativ hoch. Und dann da innerhalb dessen auch, wenn jetzt, was ich im Fernsehen oder irgendwie sowas, dass wir die Namen eines Politikers oder sonst wie, dass das alles korrekt ausgesprochen wird. Das ist im amerikanischen Fernsehen, wenn die dir mal so was wie die alle heißen, CBS, MSNBC oder irgendwie sowas also anhörst, die bügeln da über alles drüber. Da ist keiner bemüht, irgendwas richtig auszusprechen. Also da wird so, wie das Wort geschrieben ist, wird es ausgesprochen.
Wobei ich ein Riesenfan von Untertiteln bin und mir ganz, ganz viele Filme lieber in Originalsprache mit Untertiteln anschaue und letztlich auch der Überzeugung bin, dass es zur Sprachbildung sehr viel beiträgt, beziehungsweise enorm förderlich ist, wenn du mit Untertiteln schaust. Und das siehst du, glaube ich, an Nationen wie zum Beispiel Holland, Niederlande, Schweden und so weiter, die ein anderes Sprachbewusstsein haben, aufgrund dessen, weil dort Filme niemals synchronisiert werden. Ein Freund von mir, liebe Grüße Axel, hat witzigerweise in der Tat Englisch damit gelernt, dass er in den damaligen Zeiten der DDR, als es noch kein Westfernsehen bei uns auf Rügen gab, und dank kennst
du heute noch nicht.
Genau. Es gab damals nur DDR 1 und 2 und wir hatten die witzige Situation, also dir brauche ich es ja nicht erzählen, du wirst wahrscheinlich in der gleichen Situation gesessen haben, dass wir Überreichweiten hatten, also dass an ungefähr 200 von 365 Tagen der schwedische Sender so weit durchdrückte, dass wir nicht mal mehr DDR 1 und 2 hatten und deswegen dann Schweden 1 und 2 gucken durften und mussten. Was natürlich auf der einen Seite sehr interessant, auf der anderen Seite, ja, wenn man... Ja,
so leichten Rauschen, aber es war möglich.
Und die haben halt nicht synchronisiert, sondern eben mit Untertiteln gearbeitet und da du dir das dann irgendwie als geneigter Fernseher...
An der Stelle... noch eine Eigenheit nennen, ne? Also diese niederdeutschen Dialekte, nennen wir es mal so, wie eben, also die nordischen Dialekte, die sind dem Angelsächsischen halt deutlich näher, als es das Deutsche ist. Und insofern sind da die Ähnlichkeiten schon relativ hoch und die Skandinavier zudem natürlich als ein bisschen da oben isoliertes Völkchen schon immer daran interessiert gewesen. Ich meine, das waren ja früher auch Händler. Andere Sprachen zu lernen. Ja, Niederländer auch, großes fahrendes, handelndes Volk durch die Seefahrerei. Also gut, die Spanier waren das auch, aber haben überall ihre Sprache durchgedrückt. Also ich kann das verstehen mit dem, ich kenne tatsächlich auch selber viele, die eine Fremdsprache durch Fernsehen gelernt haben, also durch irgendwelche Serien oder irgend sowas. Teilweise auch ohne Untertitel oder eben mit Hilfe. Das ist alles ganz wunderbar. Dennoch, und auch ist es natürlich, und deshalb gucke ich dann Filme, also in Originalsprache, wenn ich jetzt, keine Ahnung, hast sowas wie so Brad Pitt in irgendwelchen verrückten Rollen, wo er irgendwie so einen stammelnden Zigeuner spielt oder wie auch immer man die heute nennt, aber The Gypsy King, anyway. Oder eben so die Stimme von Travolta oder irgendwie sowas, also weil ich einfach da an sowas Spaß habe. Oder keine Ahnung, The Gentleman zum Beispiel mit Colin Farrell, wo der so ein urenglischen Slang sprechend den Boxtrainer spielt. Ja, das ist, im Original ist das der Knaller. Ja, das ist, aber dann finde ich auch, wenn du die deutsche Synchro hörst, das ist so sensationell gut gemacht. Hm. Nicht immer perfekt, sicherlich, aber die Deutschen geben sich da wahnsinnig viel Mühe und mindestens aus dem Respekt heraus gucke ich das sehr gerne. Und natürlich kann jeder, das mal wie er will, ist ja heute mit Netflix und DVD, gut, DVD hat auch keiner mehr, ne? Aber mit den ganzen Streamern, da gibt's ja alle Sprachen, das ist ja auch alles ganz wunderbar. Und zum Lernen ist das absolut cool.
Sind die gut bezahlt?
Wollte aber
ist
da
ein Synchronsprecher jetzt, gut, ist ein Synchronsprecher gut bezahlt oder ist das so ein Hiwi-Job?
Weil lustigerweise gerade auf meiner Segeltour, auf meinem Boot, das ist übertrieben, aber auf einem Boot, auf dem ich war, war der zuständige Skipper, der ist Synchronregisseur.
Hm.
Ja, der Martin Meyer, der hat früher auch, der engagiert sich da und so weiter, bla bla bla, und die kriegen pro Take, also das wird ja jetzt nicht, also nicht pro Wort, sondern das pro Take, also so Satz, den sie sprechen, oder manchmal sind es zwei Sätze oder sowas, kriegen die, ich will jetzt nicht lügen, irgendwie reden da von 2,40 Euro und 3,10 Euro oder irgendwie sowas, als normaler Synchronsprecher.
Okay.
Wenn du jetzt die super Stimme von irgendeinem Upcoming Star bist, also Kumpel von mir, der Matti Klemm, der jetzt den Jason Momoa spricht, hier Aquaman und sowas, dann da ändert sich das dann, wenn es dann quasi dann auch wichtig wird, dass die ein und dieselbe Stimme dann auch quasi das dann widerspricht, so durch Wiedererkennungswert und so weiter. Dann hat das ja immer mal, ne, was weiß ich, früher, gab es ja Zeitungen bei Terence Hill und Bud Spencer, da wurden auch mal die Stimmen getauscht, das fand ich alles doof. Bei Asterix wurden mal die Stimmen getauscht, fand ich auch ganz furchtbar. Und dann gibt es ja Stimmen wie Christian Brückner, also der Robert De Niro spricht, der dem schon, also das ist schon eine Stimme, die zum Markenzeichen wird. Ne? Du kannst eigentlich keinen Robert De Niro Film ohne Christian Brückner haben. Ja? Und durch diese großen Charakterrollen, wenn sie dann eben, wenn du als Schauspieler schlicht Glück hast, ja, dass du für so einen krassen Schauspieler gecastet wirst und den synchronisieren darfst, dann ergibt sich ja all der ganze Schmus hinten raus. Ja? Und dann darfst du eben, weil das die Stimme, weil das so fame ist, dann darfst du eben auch die großen Dokus sprechen und so weiter. Mhm. Das ist ja bei Christian Brückner zweifelsohne so. Du kannst den letzten Kackfilm machen, aber du wendest dann die 1.500 Euro für Christian Brückner auf, dafür deine Halbstunde und schon wirkt es erstmal wie ein geiler Film.
Ja.
Wenn der wirklich gut ist, steht auf einem anderen Blatt, aber damit hast du so ein Qualitätssiegel draufgeklebt.
Da frage ich.
Als reiner, normaler Synchronsprecher, der nicht so eine mega Fame-Rolle hat, das ist ein mühsames Geschäft.
Wollte ich gerade sagen, es ist also ja nicht wirklich zurecht, viel. Aber. Ja gut, aber letztlich ist es ja auch nicht, also du synchronisierst ja keine 100 Filme dann irgendwie im Jahr. Und da, also ist glaube ich kein, also da hat jemand, der gerne berühmt werden möchte, eine falsche Vorstellung von dem, was er dann da irgendwie wirtschaftlich umsetzen kann. Also
als guter Synchronsprecher ist die Schauspielausbildung letztlich unerlässlich, oder aber eben du hast irgendeine andere richtige Stimmausbildung. Aber gerade bei den Schauspielern, das ist halt so ein Nebenerwerb, ja. Die haben alle ihre Rollen und machen das dann eben mit. Und dann kommt es einfach auch auf die Rollen an, die du dann kriegst. Also ich meine, es gibt ja ganz viele, die werden dann so durch Thomas Heinze mit, was war das, 3 Fragezeichen?
Mhm.
Nee, nicht Thomas Heinze, wie heißt er denn? Axel Milbrandt?
Kannst du mir 4 erzählen?
Naja.
Ich bin noch nicht so in dem Game.
Also bring's durcheinander. Aber dann hast du natürlich so große Hörspielrollen wie eben 3 Fragezeichen oder irgendwie sowas, die dich dann halt auch nochmal so berühmt machen, wo deine Stimme wirklich zählt. Aber sag mal, 90% der synchronen Stimmen fallen halt so hinten weg. Also wenn du nicht so diese mega Hauptrolle in so einem mega Film hast, die du dann synchronisieren kannst, dann und dann sicherlich auch nochmal über Geld reden kannst, aber das ist wirklich nur ein Beigeschäft. Also richtig leben kannst du davon nicht.
Wahrscheinlich so
wie
als...
Und du hast dann ja eher so, dass man sich tatsächlich so, diese Disney-Leute entscheiden sich ja dann eben auch eher bei so großen Dingern, irgendeinem anderen Prominenten zu verpflichten. Mhm. Also ich erinnere mich an diesen einen Disney-Film, da wurde eben der Burani eben, der mir vorher als großer Sprecher, der zwar singt, aber als großer Sprecher nicht aufgefallen ist, aber da hast dann in der Rolle natürlich auch irgendwie Gesangseinlagen und Das passte dann irgendwie, aber dass man dann eben auch immer guckt, dass irgendwie ein Bekannter und Berühmter eben dann auch die jeweils andere berühmte Rolle spielt. Also gerade in den Trickfilmen, so Disney und Pixar, die geben ja immens Gelder aus, damit die halt, aber du kannst ja, wenn du so eine Filmpremiere hast, ne, du kannst da ja keine Trickfilmfigur hinschicken, du musst ja dann echte Menschen hinschicken. Und das funktioniert dann über so mörderfetzige Namen, dass dann eben die und der wird von Will Smith synchronisiert und im Deutschen dann der gleiche Effekt, dass dann da, was weiß ich, Matthias Schweighöfer das spricht, ja. Also, dass du immer versuchst, solche Sachen dann eben auch dementsprechend prominent umzusetzen. Mhm. Jetzt sind wir aber sehr, 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 sehr weit abgesprochen.
Mhm. Wobei ich das künftig eben auch in starker Veränderung sehe und ich kann mir vorstellen, dass künftig auch mit der technischen Entwicklung es vielleicht sogar interessanter ist, da irgendwelche Trickfilmfiguren als Hologramm dahin zu spiegeln. Und die Premieren dann nochmal anders zu inszenieren. Also da passiert ja ganz, ganz viel. Wo viel passiert, aber wo ich in Sachen Chardonnay, um den Bogen zu spannen, relativ limitiert bin, ist bei Suchmaschinen. Also wir brauchen jetzt, glaube ich, die ChatGPT-Geschichte nicht nochmal aufrollen. Das ist seit November zwar ein Riesenthema, aber in Sachen Chardonnay auch so ein bisschen begrenzt. Also ich glaube, es ist spezialisiert, wie in, wenn du dich für Finanzpolitik oder sonstiges interessierst, dass du dort gute Antworten bekommst, dass du gute Texte schreiben kannst, wahrscheinlich teilweise auch gute Informationen bekommst. Aber beim Chardonnay ist es recht limitiert. Ich fand es interessant. Ich bin ja so ein
Spiel. Muss mir mal erklären, was du mit limitiert meinst. Also ich gebe ins Internet, in der Suchmaschine gebe ich Chardonnay ein und dann kommt ein Wikipedia-Eintrag.
Genau. Das
ist schon mal viel wert.
Na, aber wenn du mit zum Beispiel ChatGPT arbeitest, dann kannst du ja gezielte Fragen stellen und bekommst dazu einen Text, eine Antwort. Du kannst dir einen Text schreiben lassen. Also es ist ja, kennst du das, ChatGPT?
Absolut.
Okay. Und da kannst du ja im Prinzip eine Kommunikation dann letztlich damit aufbauen, aber dadurch, dass es ein Nischenthema ist, dass Wein ein Nischenthema ist, sind eben auch die Informationen, die du dort bekommst, nischig und extrem begrenzt. Also du kriegst dort die Informationen.
Ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Also
ohne Frage.
Das ist ein stetiges Sammeln von allem, gar keine Frage. Ich finde jetzt aber, dass ich, wenn ich jetzt nach einer Weinsorte, Rebsorte im Internet suche, kriege ich schon, finde ich, zu den meisten Dingen relativ probate Informationen. Also ich sehe jetzt nicht, wie das verbessert werden sollte oder was da, also welche Erwartungshaltung du da hast.
Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu nerdig oder zu freakig. Das kann durchaus sein.
Das ist definitiv so, aber
Ich war allein eben, wenn ich Bing, wo das ja die KI ja in inkludiert ist, so darum in neuerdings ja, also viele sagen, dass Google
Bing kommt.
Kein Thema mehr ist, weil du halt dort sehr stark wirtschaftlich gebunden bist. Also Google generiert ja letztlich seinen Kommerz aus den entweder Anzeigen, die dort geschaltet werden oder den Klickverläufen, die dort generiert werden. Und dadurch, dass Bing zum Beispiel eine Nischensparte von Microsoft ist, die damit keinen Kommerz treiben müssen, können die gerade diese Art von Suchspielereien, die sie dort haben, kombiniert mit solchen KIs wie von ChatGPT kombinieren und du hast andere Möglichkeiten.
Lass mal probieren. Ich wusste jetzt nicht, dass Wein und Weltfrieden jetzt zum IT.
Ich weiß.
Sparte entwickelt, aber finde ich gut.
Aber ich, ich habe komplett umgestellt auf Bing und bin da mehr als zufrieden. Außer wenn ich eben zum Beispiel ChatGPT sage, schreib mir ein Gedicht zum Chardonnay. Also da ist es, da finde ich, ist es begrenzt und durchaus ausbaufähig, beziehungsweise werden da verschiedene bestehende Gedichte einfach herausrekrutiert. Was war wahrscheinlich aber eben auch nicht die Aufgabe einer Suchmaschine ist, ein Gedicht über Chardonnay für mich zu schreiben. Das ist meine komplette
Erfüllung. Ich finde es jetzt auch relativ viel verlangt, muss ich gestehen, aber okay.
Wurde es publiziert, kein Problem sein. Aber letztlich sollte es dafür dann eben auch, keine Ahnung, Podcasts geben, die Informationen zu irgendeiner Sache dann umso intensiver liefern. Wobei ich glaube, dass wir weder zum Weltfrieden noch zum Wein heute viel beigetragen haben. Und vielleicht darf ich, wenn mich das so euphorisiert und begeistert hat, meine Gedanken
zum Chardonnay.
Genau. Also wenn du jetzt die Geschichtsmaschine zurück...
Lars, bist du jetzt fertig, ist die Frage.
Habe ich es irgendwie im Kellner-Slang elegant formulieren können? Also, dass ich immer noch Höflichkeit wahre und trotzdem meinen Senf zum Besten geben kann?
Alles so leicht beleidigend, ich will jetzt reden. Okay, ich bin ganz Ohr. Das ist jetzt hier deine Bühne. Silvi und der Chardonnay. Ich finde, das wäre doch mal ein schönes Gedicht. Silvi und der Chardonnay.
Nee, das ist ja wieder dein Titel, bitte, den du dann da irgendwie haben wolltest. Also Chardonnay. Chardonnay hat mich in der Tat wieder neu begeistert. Ich bin ja in der Tat ein riesen Chardonnay-Fan. Neben dessen, dass ich ein Riesling-Fan bin und eigentlich Wein im Generellen mag, also mag ich auch Chardonnay. Die Geschichten von Rebholz, neben der Geschichte von Rebholz, fand ich total spannend und fand es eben auch sehr, sehr spannend, mich mit der Geschichte des Chardonnays mal wieder auseinanderzusetzen, die ja eigentlich nur begrenzt dokumentiert wurde. Und dafür gibt es, und da sind wir wieder bei den vorbildlichen Deutschen oder teilweise eben auch bei den vorbildlichen Italienern, die Sachen dokumentiert haben, also durch Steuerbescheide sehr, sehr viel dokumentiert haben und man sehr viele Sachen nachvollziehen konnte. Also daher kann man die Geschichte des Rieslings zum Beispiel viel intensiver nachvollziehen oder eben sie wurde intensiver dokumentiert als die Geschichte des Chardonnays, weil die Franzosen in ihrer selbst sind dann ja nicht so kernorganisiert, wie wir es sind. Und daher vermutet man, dass es den Chardonnay eigentlich seit dem 12. oder 13. Jahrhundert gibt, aber seit dem 15. Jahrhundert ist er erst in Steuerunterlagen aufgetaucht und damals, um es jetzt nicht zu technisch werden zu lassen, wurde er wie war der Titel? Mist. Entschuldigung, also Mist war es nicht. Er wurde als Bonheur, glaube ich, Bonheur, als Bonheur adaptiert.
Das ist ja à la Bonheur.
An die Stadt Bonn. Und zwar die Rebsorte, die damals in Bonn gepflanzt wurde oder nahe Bonn gepflanzt wurde. Später den Namen Chardonnay hat er amüsanterweise erst zwischen 18 und 1900 schleichend bekommen. Und das wurde adaptiert von einer Stadt im Mâconnais. Und bis dahin hat er sehr viele Synonyme bekommen. Also es gibt allein 80 Synonyme für diese Rebsorte Chardonnay. Und sie wurde eben auch sehr, sehr oft verwechselt. Also es gab ganz viele Phasen, wo Pinot Blanc, wo Auxerrois als Chardonnay gepflanzt wurden und umgedreht. Und wenn du dir einige Weingärten im Burgund, was ja immer noch die Heimat des Chardonnays ist, und letztlich eben das Paradegebiet für den Chardonnay ist, gibt es ganz viele Weingärten, wo eben hier mal ein bisschen Auxerrois steht, hier mal ein bisschen Weißburgunder, also Pinot Blanc, und das als Chardonnay mehr oder weniger abgefüllt wird. Also eine ganz, ganz bunte Geschichte. Es war damals auch
interessant. Alles stimmt soweit, das kann ich bestätigen.
Oh, danke schön. Du hast kontrolliert oder hast du das Internet befragt?
Ja, ich habe hier mitgelesen.
Vielen Dank. Also kann ich jetzt aufhören zu reden?
Nee, ich bin, es kommt ja noch ein bisschen was, dachte ich.
Okay, also er wurde eben zum Beispiel auch als der weiße Gamay bezeichnet, weil er im Beaujolais eben auch angepflanzt wurde. Und man hat versucht, eben Adaptionen dahin zu finden, um irgendwie einen Namen für diese Rebsorte zu finden. Sie war schon immer sehr prominent, hat sehr, sehr gute Weine erbracht, wurde aber eigentlich erst weltweit publik in den 60er, 70er Jahren. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal ausgeführt habe. Ich meine mich zu erinnern, aber es kann auch sein, dass ich das irgendwie beim Vortrag mal hatte, dass ich die Geschichte Chardonnays dargelegt habe. Und es gibt zwei Leute, die dafür eigentlich sinnbildlich sind, dass der Chardonnay in der Welt eine gewisse Prominenz bekommen hat und mehr oder weniger das Ruhekissen der Welt war. Denn Chardonnay kannst du mehr oder weniger überall anpflanzen und er gedeiht überall irgendwie. Und mit ein bisschen Handwerklichkeit, mit ein bisschen Interpretationsfreude kannst du etwas Sinnvolles daraus machen. Also kannst einen wohlschmeckenden Wein, ob es ein großartiger Wein wird, das ist dann letztlich eine Philosophie-Sache und viele halten den den Chardonnay aus Burgund eben für den großartigsten, den es gibt. Aber damals in den 60er Jahren, als in Kalifornien die Weinwirtschaft komplett am Boden war und die Weine, die dort abgefüllt wurden, sehr stark manipuliert wurden, teilweise eben sehr, ja, nicht unbedingt gesundheitsfreundlich waren und viele eben die allüblichen Kopfschmerzen von den Wein hatten, keinen Wein mehr trinken wollte, gab es zwei Leute, nämlich damals die Familie Mondavi und die Familie Krüg vom Weingut Charles Krüg, die gesagt haben, wir müssen ganz, ganz viele Sachen renovieren in Kalifornien und müssen schauen, dass wir die Weinwirtschaft wieder nach vorne bringen, und haben sich die gesamte Welt, den gesamten Globus angeschaut und so 15 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg war die gesamte Weinwirtschaft eigentlich komplett am Boden, weil es eben keine Männer gab, die die Weinberge bestellen und die Weinberge pflegen konnten. Man hat ganz viel mit Chemie gearbeitet. Also wurde der Wein nach wie vor gelesen, geerntet, aber er wurde nicht zum Qualitätswein, sondern einfach als reines Betäubungsmittel abgefüllt. So eben auch in Kalifornien. Und es gab eigentlich nur ein Gebiet, wo nach wie vor sehr hochklassiger und sehr definierter Wein produziert wurde. Und das war damals im Chablis, also im nördlichen Burgund. Und die beiden Winemaker, die eben sozusagen die ganze Welt abgescannt haben, sind auf Chablis gestoßen und haben gesagt, okay, wir brauchen diese Rebsorte. Die hat damals noch einen durchaus akzeptablen Ertrag gebracht. Die Weine waren weltweit begehrt. Wir müssen versuchen, den Chardonnay hier anzubauen, haben Chardonnay gepflanzt und haben versucht, einen Chablis zu erzeugen, mussten dann relativ schnell realisieren, dass man eben zwar die Rebsorten woanders anpflanzen kann, aber eben die klimatischen Bedingungen oder eben auch die Bodentypizitäten nur bedingt mit in eine andere Region nehmen kann. Und deswegen konnte man dort keinen Chablis erzeugen. Aber es entstand ein Wein, der eben sehr amerikafreundlich war, weil ein Chardonnay, wenn er eben ein warmes Klima hat, relativ schnell sehr mollig, sehr warm, sehr intensiv, sehr ausladend und vor allen Dingen sehr alkohollastig wird. Ein Alkohol, das wissen wir alle, in einem sehr ausgeprägten Sinne schmeckt süß. Durch verschiedene chemische Elemente, die sich in dem Alkohol befinden, hast du das Gefühl, du schmeckst süßer, hast eben dieses Gefühl dieser Öligkeit, das mochten die Amerikaner. Dadurch war er sehr kommerziell vertretbar, also sehr konsumfreundlich. Das ist die eine Seite des Erfolgs des Chardonnays. Die andere Seite in der hochklassigen Wahrnehmung war durch das hatten wir auch schon mal dokumentiert, ich glaube, bei den Weinfilmen, die wir mal angesprochen haben, und dem Weinfilm Bottle Shock, wo es um das Judgment of Paris, also diese große Paris-Verkostung in den 70er Jahren ging, als Stephen Spurrier, der ja leider verstorben ist, einer der großartigsten Weinhändler und eigentlich auch Weinreformatoren der Weinwelt, der in Paris lebte und neue Weltweine, in dem Fall kalifornische Weine, mit französischen Gewächse verglich oder vergleichen ließ, von Weinhändlern, Sommeliers, sehr berühmten Persönlichkeiten in Frankreich. Und damals, so als den großen Durchbruch für den kalifornischen Wein, in der Kalifornien-Folge hatten wir es auch angesprochen, gefeiert wurde, weil eben die kalifornischen Weine sehr erfolgreich waren. Und der eigentlich größte Erfolg waren die weißen Weine dabei, die berühmte Montrachet, Batard Montrachet und so weiter geschlagen haben. Bei den Rotweinen war es dann semi-erfolgreich, weil dann doch die Franzosen gewonnen haben. Aber aufgrund dessen, weil man nach dem Schock der weißen Überraschung anders an die Probenfolge rangegangen ist oder beziehungsweise wusste, welche Weine dort zugegen waren. Und die Weine, die dort aber angestellt wurden, also unter anderem Château Montelena zum Beispiel, waren Weine, die in diesem Chablis-Stil, also nicht in dem heutigen Stil, produziert wurden. Der Stil hat sich dann maßgeblich geändert. Man hatte damals eben versucht, einem burgundischen Stil nachzuahmen zu den Zeiten und die Weine, die dort eben probiert wurden. Und das war eben so dieses, das Vermächtnis aus dem Versuch, den Chardonnay analog zum Chablis in Kalifornien zu produzieren. Also es war extrem und enorm erfolgreich, aber eben auch sehr, sehr aufwendig und somit im großen Stil nicht verkommerzialisierbar. Lars?
Ja, haben wir wieder was gelernt, würde ich jetzt mit Markus Kafka sagen. Ich habe eben nebenbei nochmal geguckt, die größten Produzenten sind ja tatsächlich Frankreich und dann eben direkt USA und dann Australien. Mhm. Deutschland reiht sich da relativ spät ein in die Reihe, auf Platz 9 immerhin China. Guck an.
Interessant, was dort auch abgeht, also in China. Sollen wir aber vielleicht auch nicht also ich würde jetzt nicht nach China abschweifen, sondern dann vielleicht in Kalifornien bleiben, die das Ganze perfektioniert haben und mittlerweile eine ganz eigene Chardonnay-Kultur haben, weil es dort wirtschaftlich erfolgreich war, waren sie eben der Indikator dafür, dass es Chardonnay in Südamerika gibt, dass es eben Chardonnay in Australien, in Neuseeland gibt. Also viele haben sich dann nicht mehr an Frankreich orientiert, sondern eben an Amerika und an dem Erfolg, den es dort gibt. Und witzigerweise, viele Produzenten auch in Europa fanden den amerikanischen Erfolg so sinnbildlich und so großartig, dass sie den Chardonnay aufgrund des amerikanischen Erfolges dort gepflanzt haben. Beim Chardonnay selber gilt nach wie vor als der große und als der als das große Vorbild nach wie vor das Burgund. Und es ist interessanterweise, es haben viele gar nicht so auf dem Schirm, eine ähnliche Geschichte und eine ähnliche tiefgreifende Geschichte, eben auch vom kulturellen Ansatz, als das Spiegel des Burgunds zu sehen, das Jura. Jura wird total vernachlässigt, weil die Weine relativ speziell sind aufgrund ihres oftmals oxidativen Ausbaus. Aber wenn du ein Melon de Arbois, also was ja auch Chardonnay ist, mit dieser Stilistik nimmst, also hast du dort eine Charakteristik, eine eben sehr natürliche Interpretation dieser Rebsorte, die unschlagbar und die sehr, sehr außergewöhnlich ist. Die Frage ist, lieber Lars, wie machen wir das heute? Wir sind jetzt bei Minute 51.
Da hast du völlig recht.
Sollen wir einen kleinen Cut machen? Sollen wir dann das nächste Mal den Chardonnay vielleicht von der Stilistik, vom Ausbau, von der Ausbauform einfach ein wenig weiterführen, dich ein bisschen weniger zu Wort kommen lassen und vielleicht ein bisschen technisch auf den Chardonnay eingehen?
Dass du die nächste Folge doch wieder alleine machen willst?
Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, aber vielleicht kannst du dich...
Das störende Beiwerk, Lars. Diesmal haben wir den rausgelassen, kommt eh nichts Schlaues bei raus. Und,
nee, gar nicht. Ich fand deine Sachen so unfassbar interessant, deswegen habe ich dich nicht unterbrochen. Aber dass wir das nächste Mal vielleicht ein Thema haben, das Thema Chardonnay, das intensiv bearbeiten, bespielen und deine Wissensfolge draus machen. Was hältst du davon?
Ich finde das eine gute Idee. Ich glaube, wir haben diese verdauliche Größen, auf die wir uns immer oder Längen. Das ist jetzt, wir kratzen da so am Limit, ne? Also würden wir das Thema Chardonnay in der nächsten Folge vertiefen.
Und ich würde vielleicht sogar ein bisschen intensiver darauf eingehen, dass wir darüber reden, was wären Alternativen zum Chardonnay? Gibt es Alternativen zum Chardonnay? Oder ist es in der Tat eine solche Größe, die unvergleichbar ist oder unerreichbar ist oder unaustauschbar ist? Und was ist mit dieser Bewegung Anything but Chardonnay?
Die verstehe ich nicht, kenne ich nicht, würde ich auch ignorieren. Und mit einer Alternative ist insofern schwierig. Also wenn ich Bock auf ein Chardonnay habe, dann wird's schwer. Also das kommt ja mit einer bestimmten Attitüde an der Wein.
Deshalb es gibt durchaus Alternativen und sehr spannende und manchmal sogar interessantere Alternativen, die aber an gewissen Dingen einfach scheitern. Und das sind nicht Weintrinker wie du, sondern es sind, aber lass uns das in der nächsten Folge besprechen.
Dann vertagen wir uns. Wie heißt das vor Gericht so hier?
Na, ich glaube, es ist jetzt
man klopft man so und dann sagt man, das Gericht vertagt sich.
Ja, bei euch in der Branche heißt es, glaube ich, Cliffhanger oder
Cliffhanger wäre das jetzt genau.
Ja, genau.
Das ist, dass wir uns zum nächsten hangeln oder.
Nee, dass man die Spannung so weit aufbaut, dass man überhaupt nicht es nicht erwarten kann, dass endlich wieder 10 Tage vorbei sind.
Genau. Ja, dann müssten wir jetzt in der nächsten Folge auch wieder so eine Art Intro bringen, also was bisher geschah. Was machen wir?
Das sollten wir.
Wir machen das.
Bis dann.
An der Stelle erstmal tschüss.
Bis bald einmal.